Heute, liebe Freunde, hat Friedrich Merz, unser Reichswackel-Elvis, per Brief vorgeschlagen, die Ukraine in die EU zu holen. Sonderstatus, assoziiertes Mitglied, Zugang zum Binnenmarkt, Zugang zu den Fördertöpfen und EU-Beistandsklausel, also militärische Beistandsklausel. Das heißt, wenn Russland angreift, muss Deutschland kämpfen. Da das aber schon passiert ist, bedeutet das natürlich, dass Deutschland dann auch kämpft. Russlands früherer Präsident Medvedev hat gewarnt, die EU wird zur militärischen Allianz. Ein Ukraine-Beitritt wäre für Russland problematischer als ein NATO-Beitritt. In Deutschland, naja, 2 Tage Munition, kein Oberkommando, Trump zieht die Soldaten ab. Merz will uns offenbar in einen Krieg führen, den wir gar nicht führen können. Und das gegen eine Atommacht, die uns ausdrücklich davor gewarnt hat. Also heute diskutieren wir mal darüber, was ein EU-Beitritt der Ukraine für euer Leben oder Überleben bedeutet. Also schauen wir uns mal an, was das konkret bedeuten würde. Es ist ja nicht so, dass das ist so schön neutral formuliert, falls Russland dann angreift. Russland befindet sich im Krieg mit der Ukraine. Ob man das jetzt eine militärische Sonderoperation nennt oder wie auch immer, spielt aber keine Rolle. Russland befindet sich im Krieg mit der Ukraine. Wenn wir die Ukraine in ein europäisches Militärbündnis einbinden, nachdem die EU ja auch eines ist und damit quasi die Beistandsverpflichtung aus der NATO bisher aber nur für echte Mitglieder ergänzt hat, dann bedeutet das ganz klar, dass es eine Beistandsverpflichtung Deutschlands für die Ukraine gibt und dass damit Deutschland und Russland im Krieg sind. Das ist also juristisch völlig klar, was dann die Konsequenz ist. Und dann ist nur noch die Frage, ob Deutschland diese Beistandspflicht erfüllt oder nicht erfüllt. Wenn Deutschland nicht die Absicht hat, sie zu erfüllen, dann frage ich mich natürlich, warum schlägt Kanzler Merz das vor? Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es seine Absicht ist, diese Beistandsklausel dann nicht zu erfüllen, sondern es ist seine Absicht, sie zu erfüllen. Und mit anderen Worten, was Bundeskanzler Merz hier vorgeschlagen hat, ist ganz konkret der Eintritt Deutschlands in den Krieg gegen Russland. Das ist das, was in diesem Brief steht, in aller Konsequenz. Ich würde mal schätzen, dass Deutschland als Nation das ungefähr 3 Stunden überlebt. Und da Russland wahrscheinlich korrekt erkennt, dass Deutschland hier der Hauptkriegstreiber ist, neben Großbritannien und Frankreich, wobei Großbritannien ja nicht in der EU ist, ist es auch ganz klar, dass die Russen das als schlimmer ansehen, als wenn die Ukraine in der NATO wäre. Und das hat einen ganz einfachen Grund. In der NATO haben die Amerikaner letzten Endes das Sagen. Wenn die Ukraine in der NATO wäre, dann würden die Amerikaner die Ansage machen, welche Art von Beistand stattfindet oder auch nicht stattfindet oder überhaupt Beistand stattfindet. Und ganz sicher würde man nicht die NATO in einen Krieg eintreten lassen, der schon stattgefunden hat vor dem Eintritt eines neuen Bündnismitglieds. Das wird sicher nicht passieren. Das heißt also, hier wäre Amerika davor und damit wäre das für Russland im Wesentlichen weniger problematisch oder unproblematisch. Aber die eigentlichen Kriegstreiber innerhalb der NATO sind ja alles EU-Länder plus Großbritannien. Und deswegen ist es so, dass durch die Beistandsklausel im EU-Vertrag, die ja ein Militärbündnis begründet, das nur bisher nicht so wahrgenommen worden ist, weil die NATO immer das dominierende Element war hinsichtlich der militärischen Organisation, aber nicht hinsichtlich der Beistandspflicht, dass das im Grunde genommen quasi alle Mauern einreißt. Und dann ist die EU mit Russland im Krieg, dann ist auch Deutschland mit Russland im Krieg. Und meine Prognose, was dann passiert, wenn tatsächlich die EU dann Schritte unternimmt, um mit EU-Truppen in der Ukraine zu kämpfen, denn das wäre ja die Konsequenz der Beistandsverpflichtung, dann gehe ich davon aus, dass es zu einem massiven Angriff Russlands auf Deutschland kommen wird, in 2 Schritten. Es wird einen ersten Schritt geben mit konventionellen Waffen. Da wird wahrscheinlich in erster Linie Berlin fällig sein und wahrscheinlich die Rüstungswerke von Rheinmetall und was da sonst noch alles gibt in Deutschland mit konventionellen Waffen, und zwar mit Oreschniks oder anderen Hyperschallwaffen, die nicht aufgehalten werden können, jedenfalls von Deutschland schon gleich gar nicht. Und dann würde Russland sagen, wir haben euch jetzt eine Lektion erteilt und ihr könnt es jetzt eskalieren oder ihr könnt es bleiben lassen, aber wenn ihr es eskalieren wollt, dann macht so weiter. Und dann würde wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass ein massiver konventioneller Angriff Russlands gegen Deutschland in Deutschland Chaos verursachen würde. Und ich glaube nicht, dass Frankreich zum Beispiel und andere Deutschland dann mit Angriffen auf Russland verteidigen würden. Denn eins ist klar, das war schon im Kalten Krieg so, dass die Amerikaner New York nicht für Berlin opfern würden. Das war immer klar. Und die Franzosen werden Paris auch nicht für Berlin opfern. That's not gonna happen, Leute. Das wird nicht passieren. Und wenn Deutschland dann nicht zur Besinnung kommt, dann fürchte ich allerdings, dass Russland eine zweite Warnung abgeben wird. Das wird wahrscheinlich eine atomare Warnung sein über der Ostsee, so dass es jeder sehen kann. Ja, denn eine Atomwaffe, die über der Ostsee explodiert, die kann man bis ein paar hundert Kilometer landeinwärts kann man die sehen. Also ganz sicher von Berlin aus kriegt man das mit. Und wenn es dann noch nicht anders ist, dann wird es wahrscheinlich eskalieren. Das wird zum Ende Deutschlands führen. Also Bundeskanzler Merz ist gerade dabei, das Ende Deutschlands als bewohnbares Land zu riskieren. Anders kann man es nicht ausdrücken. Er riskiert die Existenz dieses Landes. Ob das wahrscheinlich ist, dass es so kommt, das weiß ich nicht. Aber die logische Kette der Handlungsabfolge ist, wenn es zu einem Beistand kommt und dieser Beistand auch ausgeführt wird, dann sind wir im Krieg mit Russland und dann ist alles möglich. Und ich weiß ganz sicher eines. Keiner unserer Verbündeten wird die Existenz seines Landes für die Existenz Deutschlands aufs Spiel setzen. Keiner. Also ich persönlich glaube, dass dieser Kanzler zu sowas wie Planung gar nicht mehr in der Lage ist. Sondern ich glaube, dass er sich treiben lässt von Interessen, die nicht die deutschen Interessen sind, sondern andere Interessen, Rüstungsindustrie, BlackRock, whatever, ja, oder irgendwelche Institutionen, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen muss, und dass er der Getriebene ist, der quasi nur noch der Befehlsempfänger von solchen Institutionen ist. Dazu kommt, dass er offensichtlich ein kognitives Problem hat. Was meine ich damit? Ich glaube, dass dieser Mann nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, denn sonst würde er sich nicht ständig selbst widersprechen. Der sagt einmal, links ist vorbei, dann sagt er am nächsten Tag, ich komme von links und ich bin schon immer links gewesen. Er sagt einmal, wir machen keine neuen Schulden, dann macht er am nächsten Tag die größten Megaschulden in der Geschichte Deutschlands. Er sagt an einem Tag, wir brauchen Reformen, am nächsten Tag sagt er, die Deutschen sind nur zu faul, um es zu kapieren. Er sagt an einem Tag, die Deutschen sind faul und am nächsten Tag leugnet er, dass er die Deutschen beschimpft hat. Er ist im Grunde genommen, es gibt ja so wunderbare Videozusammenschnitte, wo er wirklich das Gegenteil jeweils von dem sagt, was er vorher gesagt hat. Also wirklich nicht irgendwie abgewandelt oder interpretiert oder so, sondern wirklich das diametral entgegengesetzte, ja, das wirkliche Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat. Das ist im Grunde genommen ein Zeichen eines Geistes, der ganz offensichtlich nicht mehr unter eigener Kontrolle ist. Und deswegen glaube ich, dass er mittlerweile wahrscheinlich auch ein kognitives Problem hat. Ich glaube, dass er eigentlich für seine kognitiven Themen einen Arzt braucht. Und dass es für Deutschland eine Katastrophe ist, dass es von einem Mann geführt wird, der hinsichtlich seiner kognitiven Fähigkeiten offensichtlich so weit eingeschränkt ist, dass er Verantwortung nicht tragen kann. Das ist das, was ich persönlich denke über das Verhalten dieses Menschen. Das wird uns allerdings wenig nützen, wenn es zum Schwur kommt. Wenn es hier zum Schwur kommt, und es ist natürlich klar, Medvedev ist der Kettenhund von Putin, ja, der wird losgeschickt, um das zu sagen, was Putin aus diplomatischen Gründen nicht sagen möchte. Und natürlich gibt es auch innerhalb Russlands keine monolithische Meinung dazu, wie mit diesen Themen umzugehen ist. Putin ist der Gemäßigte in Russland. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Selbst Leuten, die keine antirussischen Gefühle hegen, sondern eigentlich russlandfreundliche Gefühle hegen, ist nicht klar, dass Putin der Gemäßigte in Russland ist. Putin ist derjenige, der die Eskalation dieses Krieges verlangsamt und verzögert hat und der ja sich nicht hat provozieren lassen in der Vergangenheit. Und all die Leute, die sich Putin wegwünschen, denen kann ich nur sagen, wenn Putin nicht da wäre, dann wäre jemand wie Medvedev Präsident. Wahrscheinlich wäre es sogar Medvedev Präsident. Der ist ja noch jünger als Putin. Und das Ergebnis wäre, dass Medvedev gegen Deutschland vorgehen würde mit allem, was Russland hat. Und das ist nicht wenig. Und ich bin nicht der Meinung, dass ein Macron ja Paris, wie gesagt, für Berlin opfert und auch ein Keir Starmer wird London nicht für Berlin opfern. Ja, und Die Amerikaner schon gleich gar nicht. Die Amerikaner werden sagen, we told you so. Was macht ihr da? Was soll das? Ja? Also zumal ja auch dieser ganze Krieg das Ergebnis permanenter Provokationen des Westens war. Und wir wissen alle, wer 2014 in der Maidan-Revolution mit gekauften Söldnern und mit gekauften Demonstranten eine demokratisch gewählte legitime Regierung gestürzt hat, mit Geheimdienstgeld und im Geheimdienstauftrag des Westens. Wir wissen das alle. Das war der Auslöser dieses Krieges. Die anschließende Verfolgung der russischen Bevölkerung in der Ukraine, die Verfolgung der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine, die Ermordung von weit mehr als 10.000 Russen in der Ukraine im Lauf von 8 Jahren. Das alles war das Vorläuferthema dieses Krieges. Dieser Krieg ist nicht die Schuld Russlands. Dieser Krieg ist die Schuld des Westens, ganz eindeutig in meinen Augen. Und jetzt geht man her und möchte nachdem man es auf andere Weise bisher nicht geschafft hat, die Eskalation auf eine neue Stufe heben. Ich kann davor nur warnen. Ich kann dazu auch übrigens nur die Videos von General Kujat, dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr und früheren NATO-Militärplanungschef war, glaube ich, der NATO, empfehlen, der sich dazu sehr klar geäußert hat, die Sache, die wird schiefgehen und wenn wir Pech haben, wird sie mit dem Ende Deutschlands einhergehen. Und ich sehe hier nicht, auf welcher Grundlage ein Herr Merz glaubt, sowas machen zu können. Mal abgesehen davon, dass es natürlich so ist, dass eine solche Entscheidung ihm gar nicht zusteht, sondern dass eine solche Entscheidung vom Parlament zu treffen ist und dann auch nur, wenn man dem Volk vor der Wahl gesagt hat, was man davor hat. Und das kann ich nicht erkennen. Ich bin auch vollkommen dagegen, die werfigen ukrainischen Männer, die es hier in den Westen geschafft haben, irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ich halte es für ein Verbrechen, den Versuch zu unternehmen, die an die Ukraine auszuliefern, einzuziehen und an der Front zu verheizen. Was hier ja wirklich passiert, ist, dass die Verbrecher an der Spitze des ukrainischen Staates ihre Jugend verheizen. Dieses Land ist im Grunde genommen noch mehr ausgeblutet als alle anderen Länder. Und das nur, damit sich diese Leute maßlos bereichern können. Man sieht ja, die ganze Korruption, die tropft ja zwischen allen Ritzen heraus beim Thema Ukraine. Ständig werden neue große Korruptionsskandale sichtbar. Ständig wird aus dem Umfeld von Herrn Selenskyj gemeldet, dass der sich wieder bereichert hat und jener sich wieder bereichert hat und dass es letzten Endes auch keine Konsequenzen hat. Alle sollen angeblich Dreck am Stecken haben, außer der in der Mitte des Spinnennetzes sitzt, nämlich Herr Selenskyj. Also da kann ich im Grunde genommen nicht nachvollziehen, wie man überhaupt sowas rechtfertigen könnte. Da Leute, die jetzt bei uns Zuflucht gesucht haben, an die Ukraine auszuliefern, damit sie dort an der Front verheizt werden. Die durchschnittliche Überlebensdauer wird dort in Stunden gemessen, nicht in Tagen. Und wenn man sich also diese Bilder, diese unfassbaren Bilder von den Soldatenfriedhöfen anschaut, Millionen, Millionen junge Ukrainer geopfert für nichts, für einen Krieg, den der Westen verschuldet hat. Und wenn Frieden herrschen würde, hätte ich überhaupt kein Problem damit, die Ukraine in die EU aufzunehmen oder in eine reformierte EU, weil diese EU, die ist ja, wie wir an anderer Stelle ja diskutiert haben, gar nicht mehr lebensfähig. Diese EU ist tot. Und alles, was im Grunde genommen, wenn man diese Ukraine jetzt mit der EU zusammenbringt, dann wächst auch zusammen, was zusammengehört, nämlich die Korruption in Brüssel mit der Korruption in Kiew. Das ist also die endgültige Korrumpierbarkeit jeder Institution in der EU würde damit sozusagen auf einen neuen Level gehoben. Dann wären wir tatsächlich von der Mafia regiert, wenn wir jetzt nicht schon von der Mafia regiert wären. Und was wir bräuchten, ist nicht eine EU, sondern wir bräuchten wieder das Europa der Vaterländer, so wie de Gaulle es vorgeschwebt ist, mit unabhängigen Ländern, die in freiem Handel miteinander im Wettbewerb und in Kooperation stehen und die sich gegenseitig respektieren als große Nationen. Und da gehört übrigens auch Russland dazu. Russland wollte immer Teil des Westens sein, hat sich bemüht, aufgenommen zu werden in den Club, um nur zurückgewiesen zu werden, weil man kein System kollektiver Sicherheit wollte, sondern ein System kollektiven Bullyings gegen Russland wollte. Kollektiven Mobbings gegen Russland wollte. Und das wird am Ende nicht funktionieren. Also wenn Herr Merz jetzt seinen Willen kriegt, dann kriegt er auch seinen Willen hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Russland. Aber dann wird er relativ schnell feststellen, dass wenn er sich umdreht, all die Leute, die ihm jetzt Beifall klatschen, plötzlich nicht mehr hinter ihm stehen, wenn dann die Bomben fallen. Ja, also über das Thema Krieg haben wir schon gesprochen. Das Thema Ökonomie können wir da noch dran klemmen. die Aufnahme der Ukraine in die EU würde Schaden anrichten in zwei Richtungen. Erstens würde natürlich enorme Mittel von der EU an die Ukraine fließen, wo sie dann durch Korruption zweckentfremdet und gestohlen werden würden. Gleichzeitig würde die gesamte EU-Bürokratie über die Ukraine gestülpt, was jedem inneren normalen Wirtschaftswachstum den Todesstoß versetzen und es abwürgen würde, sodass die Wirtschaftskraft der Ukraine letzten Endes nur noch durch Subventionen aus Brüssel aufrechterhalten werden kann. Und das Ergebnis wäre ein ökonomisches Desaster, sowohl für die EU als auch für die Ukraine. Was besser wäre, wie gesagt nochmal, wäre ein Europa der Vaterländer, wo wir einen vollen Freihandel haben. Und ich bin auch nicht dagegen, Agrarfreihandel zu haben. Aber wenn wir Agrarfreihandel haben wollen, dann müssen wir auch unsere Bauern in den Stand versetzen, das dann überleben zu können. Und dazu gehört beispielsweise eine Abschaffung aller direkten Steuern und eine Abschaffung der Steuern auf Diesel und andere Betriebsmittel, die die Bauern brauchen. Denn all diese Steuern machen ja die Produktion für die Bauern hier in Deutschland teuer und sind und auch die ganzen bürokratischen Vorschriften aus Brüssel und sind der Grund dafür, dass sie nicht wettbewerbsfähig auf dem internationalen Markt sind. Sie sind aber im Qualitätswettbewerb jederzeit fähig, jeden Wettbewerb zu bestehen mit jedem Land. Und da bin ich also auch vollkommen überzeugt davon. Aber dann muss man, dann darf man sie nicht in den Boxkampf schicken mit auf den Rücken gebundenen Fäusten, wenn man so will, wenn man also Wettbewerb erstmal als Faustkampf beschreibt, indem man sie besteuert, bürokratisiert, gängelt und mit Vorschriften überzieht, die kein Mensch mehr erfüllen kann. Das alles geht nicht. Und wir leben in einem, wir sind completely on the wrong track, wenn man so will. Wir brauchen einen kompletten Neustart des Denkens, was sowohl die EU angeht, als auch das Außenverhältnis der EU zu unseren Nachbarn. Und dazu zähle ich nicht die Ukraine, dazu zähle ich vor allen Dingen auch Russland. Wir brauchen endlich die Kooperation mit Russland, denn sonst wird uns die Energiekrise, die wir auch selbst verschuldet haben, auffressen. Nur mal, um sich das so deutlich zu machen, wenn eine Wasserstoffbombe von 20 Megatonnen, die hat einen kugelförmigen Blitz, der also innerhalb dessen mehrere tausend Grad herrschen. Am Anfang sind es Millionen Grad, aber der hat 10, 20 Kilometer Durchmesser mit mehreren tausend Grad Temperatur. Da verdampft alles. Da gibt es kein Überleben, auch nicht im Keller, auch nicht in einem tiefen Keller, auch nicht in der tiefen Tiefgarage, vier Stockwerke unter dem Boden. Es passiert nicht. Es gibt kein Überleben. Ja, das ist nicht durchführbar. Wer also in einem Ballungsraum ist im Atomkrieg, hat nicht die geringste Überlebenschance, gar keine. Das muss man sich klar machen. Das ist nicht wie im Zweiten Weltkrieg, wo Bomben gefallen sind und Hunderttausende gestorben sind, aber man die Chance hatte, wenn man im richtigen Keller gesessen hat, der nicht einen direkten Treffer abbekommen hat, zu überleben. Das ist da nicht der Fall. Also ich kann alle nur mal einladen, es gibt ja eine Menge Dokumentationen auf YouTube und überall gibt es Dokumentationen über die Auswirkungen von Atomwaffen. Und nur mal so als Kenngröße. Die Atomwaffe, die Hiroshima zerstört hat, die hatte eine Sprengkraft von etwa, nicht ganz klar, was von 12 bis 15 Kilotonnen TNT. Also 12.000 bis 15.000 Tonnen herkömmlichem Sprengstoff. Eine Wasserstoffbombe mittlerer Größe hat eine von 1 bis 1,5 Megatonnen, also Millionen Tonnen, 1 bis 1,5 Millionen Tonnen, nicht 1.000 Tonnen, sondern Millionen Tonnen Sprengstoff. Eine große Wasserstoffbombe hat eine von 15 bis 20 Megatonnen. Die Zarbombe, die Russland 1962, 63 war es, glaube ich, auf der Insel Nova Zemlya getestet hat, hatte eine Sprengkraft von 60 Megatonnen. Das sind 60 Millionen Tonnen Sprengstoff. Das ist 40.000 Mal so viel, 40.000 Mal so viel, wie die Hiroshima-Bombe hatte. Nur damit man das also sich mal klar macht. 40.000 Hiroshima-Bomben in einer Bombe drin. Wenn sowas über einem Ballungsgebiet explodiert, gibt es kein Entkommen. Und wer wie Herr Merz damit spielt, dieses Risiko quasi auch nur in seiner Wahrscheinlichkeit minimalst zu erhöhen, dem fehlt jedes Verantwortungsgefühl, das erforderlich ist, um ein Amt zu begleiten wie das, das man ihm anvertraut hat. Das ist in einer Art und Weise von Leichtsinn, von kriminellem Leichtsinn getragen, der jeder Beschreibung spottet. Und allein dafür sollte dieser Mann in der Hall of Shame der deutschen Geschichte verschwinden. In der Hall of Shame. Und wer da sonst noch drin sitzt, das wissen wir alle.
Liebe Zuschauer, In Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de